ARD.
SWR Kultur. Essay.
Komm an meinen leeren Schreibtisch voll von meinen Träumen. Werke, die nicht werden. Von Christian Scherf.
In der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher stehen die Träume der Schreibenden in loser Ordnung, dicht beieinander. Nie wieder ist ein Text so perfekt wie im Moment seines imaginierten Daseins. Oftmals genügt zu so einer Vision allein der Titel eines Buches.
Um 2005 herum kam ich nachts in der Nähe des Zoologischen Gartens von Berlin an einem Teppichladen vorbei. Im Fenster des Ladens hing ein Schild: Erneuerung der Fransen. Ich wäre so gern die Autorin eines Romans mit diesem Titel. Leider ist mir bis heute nicht eingefallen, wovon er handeln könnte.
Katrin Passig, die verhinderte Autorin von Erneuerung der Fransen, stellt sich in allen Einzelheiten vor, was für ein Buch das wäre und was für die Autorin aus seiner Veröffentlichung folgen würde.
Man kann dem Titel entnehmen, dass es sich um einen ungemein dicken und angesehenen Roman handeln würde. Die artikellose Konstruktion und der vornehme Genitiv deuten an, dass es darin um alles geht. Vielleicht geht es auch um gar nichts oder um Unfug. Auch Leser, die sich für gar nichts oder nur für Unfug interessieren, kämen also nicht an meinem Buch vorbei. Ich brauchte mir keine komplizierten Kurzbiografien mehr auszudenken, sondern wäre einfach Katrin Passig, Erneuerung der Fransen. Es wäre ein Freudenleben. Und alles, was mir dazu fehlt, ist der Inhalt des Buches.
Überflüssig hinzuzufügen, dass es diesen Inhalt bis heute nicht gibt. Der blitzartig aufleuchtende Titel löst die Werkfantasie aus, die sofort über das vorgestellte Werk hinausweist. Auf das Freudenleben nämlich, das mit diesem Buch für die Autorin anfangen würde. Wozu sollte Katrin Passig sich hinsetzen und in mühevoller Arbeit Dutzende oder Hunderte von Seiten mit einem Stoff füllen, den der bloße Titel in der Schwebe flirrende Erwartung hält? Das Unausgeführte erregt die Lust an einem Text, den es nicht gibt, aber geben sollte. Gäbe es ihn doch, wäre alles anders. Er wäre kein Traum mehr, sondern Tatsache geworden und wanderte aus der Bibliothek der ungeschriebenen in die der geschriebenen Bücher ab.
Die Schriftstellerin Annette Behnt hat im Jahre 2014 tatsächlich ein Buch der ungeschriebenen Bücher herausgegeben, in dem sich Katrin Passigs Reflexion auf die Erneuerung der Fransen findet. In diesem Buch sind 71 Autorinnen und Autoren ihren geträumten, verworfenen, unrealisierten oder zwischendurch vergessenen Titeln auf der Fährte. Alle in diesem Buch zu Wort kommenden Autoren verfügen über einen Fundus an unrealisierten Titeln und alle ersehnen die Realisierung in Form eines Buchs, oft über lange Zeiträume hinweg. Die Sehnsucht nach dem Werk, von dem es nur den Titel gibt, ist dabei unabdingbar. Sich nicht damit abfinden zu können, dass es das Buch nicht gibt, von dem man träumt, war die Voraussetzung, um einen Platz in Annette Pehns Bibliothek der ungeschriebenen Bücher zu erhalten. Damit wäre zugleich die spezifische Mentalität des Schriftstellers bezeichnet. Er will das Buch, das ihm vorschwebt, unbedingt. Und schon der Titel kann ihm die Energien des Hoffens und Planens über einen langen Zeitraum einflößen.
Man könnte von hier aus über die Bedeutung des vorausentworfenen Titels für den Schaffensprozess nachdenken. Über die Schnittstelle des entstehenden Textes mit dem Artefakt, das das Buch schließlich darstellen wird. Oder über das allmähliche Verblassen der imaginierten Entwürfe im konkreten Prozess des Schreibens. Walter Benjamins oft bemühtes Wort vom Werk als der Totenmaske der Konzeption findet in der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher vielfältige Beschwörung. Doch es handelt sich dabei jetzt eher um ein kleines Ritual, das frei ist von jenem tragischen Moment, der in Benjamins berühmten Ausspruch anklingt.
Ist denn das Werk für uns tatsächlich noch immer die Substanz eines geronnenen Bedeutungsgehaltes? Sehen wir darin wirklich den finalen Erstarrungsgrad eines ursprünglich hochflexiblen kreativen Impulses? In der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher erscheint das Werk als antizipiertes Objekt, welches nicht mehr das Licht der Welt erblicken muss, um zu wirken. Die Energien der Konzeption haben sich ausgedehnt. Sie sind in der Lage, den Reiz des fertigen Produkts auszulösen.
Das ausgeführte, buchstäblich vorliegende Werk erscheint nicht mehr als Füllhorn von Sinn und Bedeutung, sondern gibt sich als Endprodukt eines Prozesses, auf dessen Potenziale es ständig zurückverweist. Was am Werk interessant erscheint, ist nicht in erster Linie die ausgebreitete Bedeutung, sondern sind die im Text nachweisbaren Zeugnisse des komplexen Prozesses, durch den diese Bedeutung hervorgebracht wird.
Unablässig erzeugt der Buchmarkt eine endlose Reihe scheinbar perfekter Produkte. Die meisten von ihnen streifen bloß als Titel und Cover die Wahrnehmung der Interessierten. Das Werk als Content-Container wird in dieser Unüberschaubarkeit zur Ergänzungsgröße eines Titels, der lange vor Erscheinen des Bandes durch Vorschauen, Empfehlungen und Kritiken im Umlauf ist. Liegt der Wert der Werke also vor allem in der Lockung ihrer Titel?
Hinzu kommt die jeweilige Eigenart der Lektüren. Ein Leser realisiert immer nur eine ganz bestimmte Lesart, die in ihrer Eigentümlichkeit ein wie auch immer geartetes festes Deutungspostulat des Werkes unterläuft. So verschiebt sich das Interesse vom dauerhaften Wert zu den Möglichkeiten ihrer Lesarten.
Dennoch, auch in der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher geht es um Bücher. Die wenigsten schreiben ohne die Illusion, ihr Schreiben führe zu einem Buch.
Aus der Psychoanalyse ist der Begriff der Opus-Fantasie bekannt. Sie beeinflusst und steuert das Schreiben, gibt ihm ein Ziel. In der Idee des Werkes sind auch schon die Wege vorgezeichnet, auf denen diese Idee umzusetzen wäre.
Ohne die Opus-Fantasie gäbe es womöglich jene Work-in-Progress-Mystik nicht, die viele Schriftsteller und nicht zuletzt die intellektuelle Öffentlichkeit heute im schöpferischen Prozess sehen. Bewunderte man einst am Dichter den Repräsentanten einer geistigen Welt, so erscheint seine Gestalt jetzt vorwiegend als Dienstleister an der Realisation seiner Einfälle und Inspirationen. Der Dichter ist jetzt der geschäftige Vertreter seiner höchsteigenen Vorstellungswelt und nicht mehr das delikate Mundstück des Weltgeistes. Poetikdozenten legen davon Rechenschaften ab und allseits gewährte Einblicke in die sogenannte Werkstatt der Autoren sollen möglichst freie Sicht auf Recherche, Schreibszene und Textgenese geben.
Ihren Zenit erreichte diese Wertschätzung des Schreibprozesses gegenüber einem bürgerlichen Werkbegriff im Denken der Ecriture. Nicht etwas zu schreiben, sondern überhaupt schreiben sei das eigentliche Ferment der Literatur. Die Ecriture braucht das Werk gar nicht. Ihr Verfahren liegt vielmehr gerade darin, den Anspruch des Werkes außer Kraft zu setzen. Sie treibt es lustvoll vor sich her, verschleppt sein Werden, verschiebt listig die Signifikanten, verdeckt spielend den Sinn, macht ihn auch noch als Option vergessen und kennt vor allem ein Medium der Begehren, den Schreibprozess selbst.
Das Mantra der poststrukturalistischen intellektuellen Gemeinde hat sich im Nachhall der Imponiervokabel Dekonstruktion längst akademisch etabliert und wird Studierenden als Prüfungsleistung abverlangt. Dekonstruktion entkleidet das Werk von den Fallen der Intentionen, seinem Sinnkorsett, seiner Autorenautorität. Denn die Intention des Autors ist für die Anhänger dieser Nichtlehre eine Lüge, der Sinn eine Falle und der Autor ein toter weißer Mann.
Alles geschenkt. Inzwischen geht es um etwas anderes. Im Anfang war das Wort.
Und das Wort war bei Gott.
Und Gott war das Wort.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.
Musik.
Wenn es um das Werk geht, grüßt von fern die Genesis. Am siebten Tage, so steht geschrieben, habe Gott sein Werk vollendet und gesehen, dass es gut war. Opus Fantasie und erschaffenes Werk müssen in diesem Fall zu einem hohen Grade deckungsgleich gewesen sein.
Seit der biblischen Schöpfungsgeschichte ist der siebte Tag das Ziel des Schaffenden. Ausruhen und auf das gelungene Werk zurückschauen. Der Allmächtige wusste gleichwohl, dass im Fertigwerden ein Problem steckt. Wenn man eine Welt erschaffen hat, was soll man danach tun? Noch eine erschaffen?
Wie auch immer man Gottes Schöpfung beurteilen mag. In der Genesis liegt die Urfassung dessen, was seither Werk genannt wird. Alles, was ist, erscheint als ein Geschaffenes und in diesem Sinne als ein Ganzes. Das abschließende Urteil gelungen dürfte dabei nicht ganz unwesentlich sein.
Damit ist dem Menschen das Modell fürs eigene Tun an die Hand gegeben. Das Menschenwerk entsteht nicht anders als das Werk Gottes, im Schnittpunkt von Wille und Vermögen. Wer das Vermögen besitzt, kann seinen Werkwillen verwirklichen. Von allem anderen erfährt man nichts. Wer keinen Willen aufbringt, wird kein Werk schaffen. Wer den Willen hat, ihn aber nicht umsetzen kann, wird ebenso wenig zum Werk gelangen.
Was aus der Geschichte überliefert wird, erscheint im Modus des Werkes. Kunstwerke, Bauwerke, Feldherrnwerke, Erfindungen, Entdeckungen, Erforschungen. Ausnahmslos Triumphe des Zusammenspiels von Wille und Vermögen zur Realisierung eines funktionsfähigen Ganzen.
Wer andere Ansichten vertrat, galt schnell als verrückt. So wie jener in Diensten des Königreichs Sardinien stehende Diplomat, den der französische Schriftsteller Benjamin Constant im Jahre 1790 auf seinen Reisen getroffen haben wollte und der, wie Constant urteilt, einem ganz besonderen Wahn angehangen habe.
Der Sarde glaubte, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, gestorben sei, bevor er sein Werk habe vollenden können. Er habe die großartigsten Pläne gehabt und alle Mittel dazu, sie umzusetzen. Wille und Vermögen standen im vollkommenen Einklang zueinander. Vieles habe Gott bereits in Angriff genommen. Er habe die Gerüste schon errichtet, um das Gewollte zu erschaffen. Und so manches sei sogar fertig geworden. Doch mitten in der Arbeit sei er gestorben und sei nicht mehr in der Lage gewesen, uns den Zweck sehen zu lassen, zu dem er die Welt erschaffen habe.
In uns Menschen sei daher fortwährend die Ahnung, wir seien zu etwas bestimmt, doch können wir nicht sagen, was es ist. Wir seien wie Uhren mit Ziffernblatt, doch ohne Zeiger. Dazu angelegt, die Zeit anzuzeigen, doch eben ohne die dazu notwendigen Zeiger und ohne zu wissen, dass gerade diese fehlten. So drehe sich das Räderwerk dieser Uhren, bis es abgenutzt sei, ohne Sinn und Ziel. Zu welchem Zweck der Mechanismus laufe, könne niemals in Erfahrung gebracht werden.
Es dürfte kein Zufall sein, dass solche gleichermaßen kruden wie düsteren Visionen mit dem Ausbruch der Französischen Revolution zusammenfielen. Benjamin Constant beschreibt eine frühe Spielart des Nihilismus, den der angeblich verrückte sardische Diplomat als sein Glaubensbekenntnis zum Ausdruck bringt.
Durch das unerwartete Ableben des Schöpfers mitten im Schaffen kommt es zu einem unheilbaren Auseinandertreten von Kraft und Ziel. Die Kräfte, die der Wille anstößt, entfalten ihre Wirkung, doch bleibt die Frage offen, was denn nun das Ziel sei. In einer für immer unvollendeten Welt zu leben, ist das Schicksal der Menschen. Sie hausen auf einer ewigen Baustelle und bewohnen ein unbegreifliches Provisorium, an dem sie fortwährend herumbasteln, ohne je herauszufinden, zu welchem Ende.
In der Fantasie des sardischen Gesandten kommt die Tragödie des unvollendeten Werkes zur Uraufführung. Seither wird sie auch gelegentlich als Komödie inszeniert. Unvollendetheit ist die klassische Existenzweise jener Werke, die nicht werden wollen oder nicht werden können oder einfach nicht werden. Dass Gottes Schöpfung dazugehören soll, war einmal eine relativ neue Nachricht.
Immerhin setzt die Vision des Sarden ins Bild, was den Menschen erst um 1800 zu Bewusstsein gekommen sein dürfte. Das ist etwas, wie das unvollendete Werk überhaupt geben könnte. Denn erst jetzt tritt der scheiternde Künstler aus der Kulisse. Angesichts einer gottgegebenen Ordnung galt Scheitern zuvor keineswegs als Option. Derjenige, dem kein dieser Ordnung analoges Werk gelingen wollte, gelangte nicht einmal in den Verdacht, er könne als Künstler durchgehen.
Plötzlich aber traten die Unvollendeten reihenweise auf den Plan. Und nicht wenige von ihnen als untergehende Dichter. Lenz, Kleist, die Günderode, Hölderlin, Büchner. Das Auseinanderfallen von Wille und Vermögen wurde im Verlauf der folgenden Jahrzehnte, wenn nicht zur Norm, so immerhin doch zu einer landläufigen Erscheinung. Das, was man am künstlerischen Schaffen schätzte, verschob sich. Immer wichtiger wurde die Bedeutung des Prozesses, den das Scheitern als Option implantiert war.
Die bürgerliche Kunstideologie forderte vom Künstler die Einlösung jener Totalität, die man im arbeitsteiligen Produzieren unwiederbringlich verabschiedet hatte. Dieser Forderung nicht nachkommen zu können, hieß scheitern. Doch die bürgerliche Kunstideologie wurde bald so fadenscheinig, dass sie als durchschaut gelten musste. Eine zentrale Aufgabe der gleichzeitig entstehenden Literaturwissenschaft war in diesem Zusammenhang die Rehabilitierung der Unvollendeten. Zuletzt waren doch sie es, die den Weg in die moderne Literatur gewiesen haben.
Mit dieser Hochschätzung der am Werkanspruch Gescheiterten ging ein Lernprozess einher, der den Zeitgenossen der Moderne beibrachte, das Fragment zu achten und die Verneinung zu bejahen.
Ever try, ever fail, no matter, try again,
fail better.
Woran scheitern, wenn nicht an hohen und überhöhten Ansprüchen? Was man der Religion nicht mehr zutraute, wurde der Kunst zur Aufgabe.
Die Kunst als letzte metaphysische Tätigkeit im abendländischen Nihilismus. So überaus gravitätisch hat es Nietzsche formuliert und auf seine Epoche die heroische Moderne übertragen. Man beachte in dieser Losung den Ausdruck Tätigkeit. Nicht das Werk ist für Nietzsche der Erfüllungsort eines metaphysischen Bedürfnisses, sondern die Tätigkeit, also der Prozess, der womöglich zum Werk führt.
Dass Hoffmannsthals Lord Shandos die Worte wie modrige Pilze im Mund zerfallen, geht nicht zuletzt auf den hohen Anspruch zurück, den der unentwegt an bedeutenden Büchern arbeitende Adlige an sich und seine Ausdrucksleistung gestellt hat. Hoffmannsthals kurzes Prosastück »Ein Brief« aus dem Jahre 1902 präsentiert bis heute das konzentrierte Manifest für alle, die sich zum Scheitern berufen fühlen. Die Melodie ist ein Evergreen. Sprache reicht nicht hin, um zu erfüllen, was der Auftrag war. Auftrag und Werk bilden zusammen eine Basis, von der aus man nicht nur an ungünstigen Umständen scheitern konnte, sondern sich von vornherein dazu verurteilt sehen durfte.
Ganze philosophische Richtungen bauten ihre Lehren darauf auf. Der französische Existenzialismus leitete Mitte des 20. Jahrhunderts aus dem unausweichlichen Scheitern angesichts der Sinnfrage die absolute Freiheit des Subjekts ab. Zumal mit und nach 1945 wurde Scheitern zum Selbstverständnismuster der spätmodernen Avantgarde. Auch diejenigen, die als Garanten eingelöster Werkversprechen galten, arbeiteten sich am Komplex des untergehenden Künstlers ab. Noch in seinem Spätwerk »Dr. Faustus« lässt Thomas Mann im Jahre 1947 dem genialischen Komponisten Adrian Leverkühn ein faustisches Schicksal angedeihen, das nicht anders als entsetzlich genannt werden kann und ihn als Künstler und Mensch zielstrebig zugrunde richtet.
Samuel Becketts Romane und Stücke vollendeten diese Entwicklung und führten sie zugleich in die Sackgasse. Das Scheitern wurde von Beckett als groteske, als letzte Pose des letzten Menschen geradezu ausgestellt. Beckets dramatische Figuren stehen auf einer Grenzlinie, auf der die Tragik des Scheiterns jederzeit in die Groteske umschlagen kann. Die Figuren seiner Romane, Molloy, Malone oder der Namenlose, haben diese Grenze vielleicht schon überschritten. Die Groteske ist nicht komödiantisch, sondern bitter, da sie keine Auswege kennt und die Leser ratlos lässt. Alles ist darin auf ein Minimum reduziert. Die Figur selbst ebenso wie die Handlung. Schließlich wird auch noch der Name gestrichen. Beckett geht in die äußerste Konsequenz des menschlichen Scheiterns angesichts einer sinnlosen Existenz, ohne auch nur einen Funken Hoffnung oder Trost durchscheinen zu lassen. Zugleich liegen in dieser Ausweglosigkeit Momente bitterer Selbstparodie.
Der Horizont des Scheiterns war mit Beckett abgeschritten. Alternativen waren nicht in Sicht. Das Credo des irischen Dichters hieß Scheitern und immer wieder neu scheitern. Auch wenn sich in dieser Folge, ironisch, die Möglichkeit zum Besserwerden andeutet. Beckets viel zitierte Sentenz vom immer wieder und immer besseren Scheitern verkam schließlich zum Merkvers in Coaching-Programmen und wurde zur populären Durchhalteparole der Erschöpften. Ever try, ever fail, no matter, try again, fail better.
Nicht wenige gescheiterte Werke sind uns überliefert und bekannt geworden. Gerade auch Hinterlassenschaften, die erst von Dritten zu unvollendeten Schöpfungen erklärt worden sind, zählen dazu. Franz Kafka ist das Paradebeispiel für das Werk, das in den Augen seines Urhebers nie und nimmer ein solches hätte werden sollen. Der Prager Versicherungsbeamte bat seinen Freund Max Brod, seinen Nachlass zu vernichten. Doch der Freund tat das Gegenteil.
Brod suchte die verstreut bei Kafkas Freundinnen und Bekannten liegenden Texte zusammen und ließ sie nach und nach an die Öffentlichkeit treten. Ahnte Kafka, dass Brod so handeln würde? Hat er insgeheim damit gerechnet?
Man kennt darauf keine Antwort. Es wird auch nie eine geben. Vielleicht wollte Kafka, dass alles in der Schwebe bliebe. Dass seine Literatur als Rätsel in die Überlieferung eingehen möge.
Dieses Rätsel hat die Fragen der Kafka-Forschung produziert, deren Material sich inzwischen tonnenschwer über die Texte und über die Biografie des zeitlebens an sich selbst zweifelnden Schreibbesessenen gelegt hat.
Und noch immer geht ein großer Reiz von Kafkas unvollendeten Werken aus. Der Begriff der Literatur hat sich mit und durch seine Schriften entscheidend verändert. Er kehrt sich vom vollendeten Werk als dem Zentralgestirn des schöpferischen Wollens ab und richtet sich auf das Fragment.
In seinen Tagebüchern lenkt Kafka den Blick der Leser auf den Schreibprozess. Was man zuvor Scheitern nannte, wechselt die Beleuchtung. Nach Kafka kann das unfertige und bewusst bruchstückhafte literarische Qualitätsmerkmale tragen, die gerade nicht am Kriterium der Werkabgeschlossenheit orientiert sein müssen. Viel eher bemisst sich die Qualität einer Prosa am Kampf des Schreibenden mit dem Schreiben selbst. Ein Kampf, der in dieser Literatur direkt oder metaphorisch vom Autor selbst dokumentiert wird.
Nach Kafka geht es nicht mehr darum, dass die Biografie die Erlebnisfolie eines Werkes darstellt. Jetzt muss das Schreiben die Biografie erst erkämpfen und das Leben ermöglichen. Leben und Schreiben werden zu einer Schicksalsgemeinschaft. Deutete das abgeschlossene Werk noch auf die Ganzheit der göttlichen Schöpfung, so ereignet sich im Schreibprozess die Verlagerung der schöpferischen Energien in den Lebenskampf. Die Scherzhaften.
All unsere Tränen.
Ein Maskenball.
In Staub mit allen Feinden Brandenburgs.
Mit allen Feinden Brandenburgs im Staub.
Tasso oder die Disproportion. Auf dem Fantasieross saß einer, der spielte das Spiel mit dem Nichtfertigwerden so perfekt, dass es keine Sekunde schien, als spiele er. Er spielte wohl auch gar nicht. Und dennoch wird man Wolfgang Köppens 30 Jahre lang wiederholtes und schließlich uneingelöstes Versprechen, einen neuen großen Roman zu liefern, nicht im tragischen Sinne ein Scheitern nennen wollen.
Köppen war Anfang der 50er Jahre aufgrund dreier kurz hintereinander erschienener Romane zu einem Star der Nachkriegsliteratur aufgestiegen. Nach seinem Wechsel zu Suhrkamp mutierte er zum Phantomautor. Als Siegfried Unseld ihn 1961 in seinen Verlag holte, hatte Köppen schon seit 7 Jahren keinen Roman mehr veröffentlicht. Unseld zweifelte gleichwohl keinen Augenblick daran, dass sein neuer Hoffnungsträger zu alter Form zurückfinden würde.
Sofort drückte der Verleger aufs Tempo und forderte einen neuen Wurf von Köppen. Und zwar nicht nur irgendeinen Roman, sondern den Roman zur Zeitgeschichte der jungen Bundesrepublik. Am besten in mehrbändiger Komposition. Köppen selbst schien nichts anderes zu wollen. Auch wenn die Ausführung eines sogleich in Aussicht gestellten dreibändigen Großprojekts sich hinzog und er dies gegenüber dem Verleger eingestehen musste.
Im August 1961 schrieb Köppen einen Brief an Unseld, in dem er ihn um Entschuldigung darum bat, dass sein Vorhaben, noch im Herbst dieses Jahres einen Roman herauszubringen, zum Scheitern verurteilt sei. Es sollte nicht der einzige Brief dieses Inhalts bleiben. Siegfried Unseld konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnen, vor welch aufreibender Korrespondenz er mit seiner neuen Errungenschaft stehen sollte.
Als Unseld im Januar 1962 Köppen gegenüber das Suhrkamp-Programm für das Frühjahr 1962 ankündigte, fügte er hinzu:
Im nächsten Programm wollen wir dann unsere eigentliche Entdeckung vorzeigen. Ich hoffe, es war das letzte Programm, in dem der Name Köppen nicht enthalten ist.
Noch immer glaubte Unseld an die Trilogie, die den Arbeitstitel »Die Scherzhaften« erhalten hatte. Ihr erster Teil sollte nun unter dem Titel »Bismarck oder all unsere Tränen« herauskommen. Doch die Ablieferung des Manuskripts ließ auch noch Ende des darauffolgenden Jahres auf sich warten.
Köppen und Unseld wollten den einzigartigen großen Roman, der in sprachlicher Fülle und sachlicher Breite alles in den Schatten stellen würde, was die bundesrepublikanische Literatur bis dahin hervorgebracht hatte. Der Verleger war von Köppens großartigen literarischen Fähigkeiten und seinem herausragenden Erzähltalent unumstößlich überzeugt und hielt trotz aller Absagen und Rückschläge an ihm fest. Je länger er das aber tat, desto enger wurden die ökonomischen und menschlichen Verstrickungen zwischen den beiden. Je länger Unseld Köppen trotz ausbleibender Gegenleistung finanzierte und an sich band, desto mehr Verantwortung lud er sich gegenüber einem Menschen auf, der bald schon von ihm abhängig geworden war.
Köppen wiederum hielt über Jahre und Jahrzehnte hinweg in seinem Verleger die Hoffnung auf ein alsbald erscheinendes großes Werk wach, nicht zuletzt durch das geschickte Platzieren immer neuer Titelvarianten in seinen Briefen. Die Scherzhaften wurden gefolgt von einem geplanten Roman mit dem Titel »Ein Maskenball«, den Köppen in den späten 60er bis in die 70er Jahre hinein zu verfassen vorgab.
In der Suhrkamp-Vorschau des Jahres 1975 schließlich tauchte sogar die Ankündigung eines Köppen-Romans mit dem Titel »In Staub mit allen Feinden Brandenburgs« auf. Ein Titel, den Köppen bald darauf in Anlehnung an Brecht zu »Mit allen Feinden Brandenburgs im Staub« umformulierte und der dann doch nicht erschien. Köppen hielt das Manuskript nach einer von Unseld ihm abverlangten Lesung anlässlich eines Kritikerempfangs für »verbrannt«.
Doch Köppen gab nicht auf und fingierte ein neues Projekt, das er um 1980 herum unter dem Titel »Tasso oder die Disproportion« im Briefwechsel mit seinem Verleger diskutierte. Unseld glaubte erneut daran, dass es das von Köppen angekündigte dreibändige Hauptwerk werde. Ferner war es für ihn eine Tatsache, dass Köppen noch weitere Romane in der Hinterhand hielt und es nur schwer sei, an sie heranzukommen.
Es ist kaum vorstellbar, woher Siegfried Unseld über all die vielen Jahre hinweg seine immer wieder nicht nur aufkeimende, sondern oft zu reinster Überzeugung gesteigerte Zuversicht nehmen konnte. Bezüglich Köppens lebte er in der Erwartung des Durchbruchs, den er für unvermeidlich hielt, der aber nicht kam.
Darüber ereignete sich schleichend, doch unübersehbar, ein Wechsel in der Qualität der Beziehung zwischen dem Autor und seinem Verleger. Von einem bestimmten Zeitpunkt an wandelte sie sich von einer Arbeitsbeziehung in eine Freundschaft. Darin ging es nicht mehr um den Roman, sondern um den Diskurs, der darum geführt wurde. Mittel und Zweck wurden gegeneinander vertauscht. Stand anfangs der unbedingte Wille zu schreiben als Mittel zum Zweck, den Roman zu bekommen, im Mittelpunkt, wird nun der imaginäre Roman zu einem Instrument, den Diskurs zwischen den beiden am Leben zu erhalten.
Wer geglaubt hatte, nach Köppens Tod im Jahre 1996 würde sich in seinem Nachlass ein Roman oder wenigstens eine Anzahl unfertige Manuskripte finden, sah sich enttäuscht. Aus Köppens Nachlass kam kein auch nur bei gutem Willen als solches zu bezeichnendes, mehr oder weniger einem Abschluss angenähertes Manuskript ans Licht.
Lieber guter Siegfried.
So beginnt der Brief, den Köppen am 26. September 1994 an Unseld schrieb. In diesem Brief verdichtet sich eine zu diesem Zeitpunkt über 30-jährige Arbeitsbeziehung, die abgesehen von wenigen kleinen Veröffentlichungen, die Unseld Köppen geradezu abpresste, ohne Ergebnis blieb.
Lieber Glücklicher, wenn du es sein solltest. Ich weiß es nicht. Ich habe dich oft als Glücklichen beneidet und mich als Unglücklichen gesehen. Halte mich in gutem Angedenken auf meinem Fantasieross. Ich denke hier auch an dich. Ich habe dich nie verraten. Und das ist gut so. Komm bei mir vorbei, dass ich dir sage, was ich schreiben könnte, schreiben werde, schreiben will. Komm an meinen leeren Schreibtisch, voll von meinen Träumen. Herzlich, dein Wolfgang.
Was war er denn nun, dieser anfangs so hochgelobte Schriftsteller? Ein trickreicher Schnorrer, der den Umstand, an einen zahlungskräftigen Förderer geraten zu sein, für sich ausnutzte? Immerhin stammt von ihm der Ausspruch:
Ich brauche Geld, damit ich schreiben kann. Aber wenn ich Geld habe, warum soll ich dann schreiben?
Oder war er im Gegenteil, ein extrem skrupulöser Autor, dem nichts jemals als gelungen und abgeschlossen galt? Einer, dem ein Stoff wertlos wurde, nachdem er zur Unzeit daraus hatte vortragen müssen? Oder war er ein fauler Lebenskünstler, der sich nicht scheute, neben der ihn allerdings erheblich belastenden psychischen Erkrankung seiner Frau auch die ungünstigen Wetterlagen in München und die lauten Nachbarn als Gründe für sein Säumen gegenüber dem Verlag anzuführen?
Noch bevor die Unfähigkeit Köppens, den Roman zu liefern, notorisch wurde, hatte die Literaturkritik, der damals tonangebenden Stimme Marcel Reich-Ranitzkis folgend, die Legende Köppen ins Leben gerufen. Schon in den frühen 60er Jahren kursierte die Version, Köppen sei der einzige wahre Modernist nach dem Krieg gewesen. Zu einer Zeit, als die Gruppe 47 einen bundesrepublikanischen Realismus kreierte, habe er die internationale artistische Moderne in den deutschen Roman zurückgebracht. Der unangepasste Experimentelle, der gegen die kleinbürgerliche Spießigkeit des Kulturbetriebs anstehende Autor, sei von der politisch repressiven und künstlerisch rückwärtsgewandten Stimmung in Deutschland zum Schweigen verurteilt worden. Seine Schreibblockade sei letztlich das Ergebnis der innovationsfeindlichen Stimmung der Restauration, die in Deutschland geherrscht habe. Das war die politische Erklärung seines Schweigens. Und sie trug stark zu seinem Bild des Einzigen unter den viel zu vielen bei.
Eine weitere Legende wurde von der zweiten Frau des Verlegers, Ulla Unseld-Berkewitsch, verbreitet. Köppen sei im Grunde ein Architekt, der den Bauplatz fliehe. Einer, dessen Fantasieros kein Ackergaul sei, sondern Flügel habe. Er habe nur das Mögliche skizzieren und dann weiter galoppieren, weiterfliegen wollen. Zur nächsten Skizze. Das kann eine Lust sein, eine Sucht, ein unerklärlich reines Vergnügen,
sagt die Verlegerin in einem Interview und skizziert damit eine Ästhetik des Werkverzichts. Eine Poetik, die nur noch gelebt werden kann, die mit dem gelebten Leben identisch wird und kein nachprüfbares Resultat mehr benötigt. Die eben deshalb auf das Werk verzichtet und gleichzeitig die Illusion eines Werkes am Leben halten muss, weil sie ohne diese Illusion gar nicht mehr als Poetik zu erkennen wäre.
Ulla Unseld-Berkewitsch kann diese paradoxe Konzeptliteratur als Köppens Ingenium behaupten, weil sie mit ihm befreundet war. Sie sagt es aus der intimen Kenntnis des Menschen Köppen und versucht damit, die literarische Bedeutung des Autors ohne Werk zu rechtfertigen. Damit stellt sie das, was man Köppens Scheitern nennen könnte, ins Licht eines großen Gelingens. Einem Genie wie Köppen genügten eben die Titel oder Skizzen der ungeschriebenen Werke, um das ganze Potenzial ästhetischer Reize wachzurufen, die die bürgerliche Kunstvorstellung allein dem geschaffenen Werk zuschreibe.
Egal welcher Köppen-Legende man eher zuneigen wird, es bleibt festzuhalten, dass sein Fall sich nicht mehr nur im Rahmen des Scheiterns eines Unvollendeten verhandeln lässt. Köppen ist nicht Kafka, dessen Schicksal als Künstler man während des gesamten 20. Jahrhunderts zur exemplarischen Tragödie des Menschen in einer Welt der transzendental Obdachlosen gemacht hat.
Vielmehr tritt mit dem Fall Köppen ein Stück vor Augen, das sich über Jahrzehnte hinweg auf der Bühne der Öffentlichkeit abspielte und von dem man bis heute nicht sagen kann, ob es nun eine Tragödie oder eine Komödie gewesen ist.
Der große Autor, dem kein Roman mehr gelingen wollte, wurde zu einer singulären Figur des Kulturbetriebs. Während die anderen schrieben, was das Zeug hielt und sich in ihrem Werkeifer nicht wesentlich voneinander unterschieden, pflegte Wolfgang Köppen sein Alleinstellungsmerkmal als der, auf den man vergeblich wartete. In dieser Rolle wurde er auf eigene Art und Weise berühmt.
War es also gar nicht mehr die Produktivität, die Nietzsche noch als metaphysische Tätigkeit verklärt hatte, auf die es ankam? War die moderne Medienöffentlichkeit nicht in Wahrheit so beschaffen, dass sie auch aus dem versagten Werk und seinem versagenden Autor eine Berühmtheit machen konnte? Und vielleicht sogar eine, die von größerer Dauer wäre als die der fleißigen Lesefutterknechte? Vieles am Phänomen Köppen deutet darauf hin, dass Köppen irgendwann keinen Zweifel mehr an der Bedeutung seiner Figur im Betrieb und in der Öffentlichkeit hatte. Und er wusste, auch sein Verlegermäzen begriffe sich als Teil dieser Aufführung und spiele das Spiel bis zum unspektakulären Ende mit.
Ulla Unseld-Berkewitsch bringt es wohl auf den Punkt, wenn sie die Rolle des Eulenspiegels hervorhebt, die Köppen im Literaturbetrieb zugefallen war und die er bis zum Ende durchhielt, indem er dem Betrieb den Spiegel vorhielt.
Die Feuilletons erklärten sein Schweigen zum Skandal. Inmitten der Angepasstheit war er der Außenseiter, der Narr. Sie machten ihn zum Fall. Sie rieben sich an seinem Gegenteil zu ihnen. Doch er blieb uneinnehmbar, war ganz er selbst geworden, hat seinen persönlichen Mythos unschuldig und vollständig gelebt.
Wer schreibt, dass er schreiben möchte, der schreibt bereits.
Wer schreibt, dass er nicht schreiben kann, schreibt immer noch.
Der Verzicht auf das Werk ist noch nicht alles. Auch auf das Schreiben selbst wäre noch zu verzichten, zumal in einer Kultur, in der immer mehr Menschen schreiben oder schreiben wollen und der zugleich die Leser abhanden kommen. Aber wie soll man das noch als eine literarische Haltung verkaufen? Das geht wohl nur, indem man darüber schreibt.
Ein Buch, in dem dieser Selbstwiderspruch auf die Spitze getrieben wird, ist »Warum ich keines meiner Bücher geschrieben habe« des französischen Schriftstellers Marcel Benabou. Es handelt von unumgänglichen Notwendigkeiten, Zwängen, Versagensängsten und Aufschuboperationen. Aus diesem Resümee eines lebenslänglichen Unvermögens entspringt ein Schreiben, das sich monomanisch mit dem persönlichen Wunsch zu schreiben auseinandersetzt und aus dem doch endlich ein Buch wird.
Wer schreibt, dass er schreiben möchte, der schreibt bereits. Wer schreibt, dass er nicht schreiben kann, schreibt immer noch. Wie viele kühne Unternehmungen beruhen nicht auf derartigen Umkehrungen? Die Peripherie wird zum Zentrum gemacht, das Beiwerk zum Wesentlichen, der verworfene Stein zum Eckstein.
Der hier als Schreiber auftritt, muss keineswegs identisch mit dem Autor sein, auch wenn alles darauf hindeutet. Wohl eher hat man es mit einer Persona des Schreibwunschs zu tun. Einer halb fiktiven, halb biografischen Gestalt. Sie rückt das Schreiben als permanente Lebenskrise in den Mittelpunkt, um ein Paradox zu kennzeichnen, das sich anders nicht einfangen ließe. Das potenzielle Schreiben. Sein Verfahren ist der Aufschub. Jeder seiner Schreibanläufe, die er zumeist in den Ferien unternimmt und auf die er jeweils hinfiebert, endet damit, dass schon der Anfang immer weiter hinausgeschoben werden muss. Ist es zunächst die Unerfahrenheit, die ihn vom Schreiben zurückhält, so sind es später Probleme mit der Wortstellung, dem Satzbau, die skeptische Betrachtung der eigenen Ausdrucksfähigkeiten oder die Banalität eines Plots. Stets gibt es Gründe, das Schreiben aufzuschieben oder abzubrechen. Benabou resümiert:
Es gibt jene, die von einer weißen Seite ausgehen und jene, selteneren, die dort ankommen. Nicht mühelos, denn oft heißt es lange kratzen, um ein bisschen weiß wiederzufinden. Das Drama ist nämlich, dass das Unvermögen zu schreiben einem noch keineswegs das Verlangen danach nimmt.
Schließlich entwickelt dieser an sich selbst verzweifelnde Autor eine eigene Poetik des potenziellen Schreibens, die er zeitweise zum ästhetischen Maßstab erklärt. Als sein Versagen gegenüber den eigenen Ansprüchen notorisch zu werden droht, ruft das gelingende Schreiben der anderen Argwohn hervor. Jeder Schriftsteller, dem es glückt, ein Buch abzuschließen, wird als nicht ganz auf dem Niveau echter Berufung stehend abgeurteilt. Denn, so der glücklose Autor, keine Berufung ohne unerreichbares Ideal.
Benabou ist auf etwas aus, das ihm letztlich als unverfügbar erscheint. Dieses Unverfügbare ist das ideale Objekt des Begehrens, das im Wunsch immer nahe, ja greifbar erscheint, das er aber niemals erreichen kann. Was im Schreiben verhandelt wird, ist aber gerade dieses Begehren nach dem Schreiben. Die Rolle des Begehrens im Schreibprozess wird aus den Themen und Stoffen, die sie ummanteln, herausgelöst und als das eigentliche Thema vor Augen geführt. Das Begehren zu schreiben wird als Energiezentrale der Literatur erkennbar.
Benabou gelingt der Vorstoß auf das Feld einer selbstreferenziellen Literatur, bei der es nicht darum geht, was im Buch steht, sondern vor allem, dass geschrieben wird. Denn, so die Prämisse, die zu beweisen wäre, Das Begehren nach dem Schreiben selbst lässt uns schreiben. Warum schreibe ich?
Ihre ausgeprägte Gestalt erreicht die Idee vom Schreibbegehren in Roland Barthes letzter Vorlesungsreihe aus den Jahren 1979 und 80, die unter dem Titel »Die Vorbereitung des Romans« erschienen ist. Barthes schildert, wie der Schreibwunsch an einem Wendepunkt seines Lebens massiv bei ihm aufkommt. Er interpretiert diesen Wunsch in Anlehnung an Dante als Vita Nova, als subjektives Erneuerungsgefühl. Eine neue Art zu schreiben wäre gleichbedeutend mit einem neuen Leben. Das ist der Ausgangspunkt der Vorbereitung zu einem Roman.
Barthes verschiebt den Roman als Erzählverfahren in Richtung einer Idee des Romans. Diese Idee ist im subjektiven Selbstbezug des Schreibens verwurzelt. In dem Kapitel »Das Begehren zu schreiben« stellt Barthes die für ihn entscheidende Frage: Warum schreibe ich? Und er liefert gleich die Antwort.
Es könnte sein, unter anderem aus einem Gefühl der Pflicht, zum Beispiel im Dienst einer Sache, eines gesellschaftlichen, moralischen Zieles, um zu belehren, zu erbauen, zu kämpfen oder zu zerstreuen. Solche Gründe sind nicht zu vernachlässigen. Doch ich betrachte sie ein wenig als Rechtfertigungen, Alibis, insofern sie das Schreiben von einem äußeren sozialen oder moralischen Anspruch abhängig sein lassen. Ich dagegen weiß, soweit ich selbst darüber Klarheit gewinnen kann, dass ich schreibe, um einen Wunsch, ein Begehren im starken Sinne zu befriedigen, das Begehren zu schreiben.
Das Schreiben ist dazu da, das Begehren zu schreiben zu befriedigen. Vom Werk ist zunächst keine Rede mehr. Die Vorbereitung erscheint weitaus wichtiger als der Roman, wenn er auch das Ziel ist und bleibt. Ohne diese Anspielung auf den Roman als Ziel wäre das Schreiben als Erfahrung des Schreibbegehrens rein selbstbezüglich. Man müsste fragen, ob darüber ein Gespräch überhaupt nötig sei und ob die Selbstreflexion des das Schreiben genießenden Schreibers einen Dritten überhaupt etwas angehe.
Gleichwohl geht es Barthes vor allem um den Genuss, nicht in erster Linie an sich selbst, sondern am Schreiben, an allem, was zur Schreibszene gehört, der Raum, die Stifte, das Papier, die Zettelkästen, die Notate, die Bewegung der Hand und die Geräusche des Schreibgeräts auf der Einschreibfläche. Schreiben als ein Ritual, das darin zwar einen hohen Grad an Selbstbezüglichkeit aufweist, jedoch nie das Ziel, den Roman, außer Acht lässt. So scheint bei Barthes der affektive Höhepunkt in der Erfahrung eines reinen Schreibens zu liegen, und zwar in dem Augenblick, in dem in ihm der Jubel aufkommt.
Die schöpferische Freude am Schreiben ist eine andere Freude. Sie ist ein Jubel, eine Ekstase, eine Verwandlung, eine Erleuchtung, das, was ich oft als Satori bezeichnet habe, eine Erschütterung, eine Konversion.
Dass diese Haltung dennoch ein Werk hervorgebracht hat, nämlich eben das Werk von Roland Barthes, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, ist es aber nicht. Denn darin liegt der besondere Zug, den Barthes Arbeiten hervortreten lassen. Auch noch die mögliche Verfehlung des Werkes erzeugt ein umfangreiches, weit verzweigtes und thematisch äußerst vielfältiges Geflecht von Schriften, das zuletzt ein Werk genannt werden muss, da es den Schreibprozess als Denk- und Lebensweg eines Subjekts dokumentiert.
Roland Barthes Vorlesungen zur Vorbereitung des Romans stellen ein zentrales Dokument der Auseinandersetzung mit dem Schreiben, dem Subjekt, seinem Schreibwunsch und der Frage nach der Stellung des Werkes im Schreibprozess dar. Schreiben kann als Genuss empfunden werden, auch wenn das Werk noch längst nicht in Sicht ist. Und doch bleibt das Werk, in diesem Falle der Roman, der Zielpunkt, auf den die Vorbereitungen ausgerichtet sind. Werk und Schreibprozess bleiben aufeinander bezogen, aber in einer gegenüber dem bürgerlichen Literaturbegriff neuen Konstellation. Der Wille zu schreiben kann sich im Schreiben selbst und in der Schreibszene schon erfüllen. Er kann das Werk als Projektion nutzen, ohne es je zu erreichen. Er kann sich aber auch im Dienst des Werkes sehen und alles dafür in die Waagschale werfen, es zu erreichen.
Fast 40 Jahre nachdem Barthes diese Vorlesungen gehalten hat, ist der darin anvisierte Horizont beinahe zu einer Selbstverständlichkeit für literarisch Schreibende geworden. Es geht zunächst oder vor allem um den Prozess des Schreibens und seine Einbettung in einen Lebenszusammenhang, der auf das Schreiben ausgerichtet ist. Doch wäre es verfehlt, würde man davon ausgehen, dass es unter den Autoren und Autorinnen der Gegenwart kein ausgeprägtes Werkbewusstsein gäbe. Das Gegenteil ist der Fall. Wie ein Blick auf die Produktpalette der Literaturverlage, vor allem aber die Selbstaussagen der Autoren, sofort verraten.
Der Daseinsgrund
des Schriftstellers,
der Literatur. Mit einem leidenschaftlichen Pamphlet mit dem Titel »Für die Literatur« ist die französische Schriftstellerin Cécile Weisbrot 1999 dafür eingetreten, den Glauben an die Écriture grundlegend zu hinterfragen. Dabei geht es ihr weniger um die Zurückweisung der Schriften von Derrida, Barthes oder anderer führender Autoren des Poststrukturalismus. Vielmehr hat sie es auf die Anregung einer neuen Debatte um den Literaturbegriff abgesehen. Weisbrot schreibt:
Mit dem Erscheinen der Écriture verschwindet die Einzigartigkeit der Literatur, ihr Wesen. Bücher schreibt man in Serie, ihre Maßeinheit ist das Stück. Die Literatur hingegen ist einmalig. Sie erfordert die Gestaltung eines Werks, das Stein für Stein entsteht, und das nötige Durchhaltevermögen, den nötigen Antrieb. Aber welchen Antrieb hat die Écriture? Sie ist Abstraktion, und zwar in dem Sinne, dass sie etwas wegnimmt, etwas unterschlägt. Und dieses Etwas ist das Leben.
Cécile Weisbrot tritt dafür ein, das Werk wieder in seine alten Rechte zu setzen und es zum höchsten Kriterium des Literarischen zu erklären.
Nur das Werk zählt, nichts anderes. Die Arbeit, die Dauer. Nicht das Marktgeschrei und das Live-Erlebnis. Der Daseinsgrund des Schriftstellers liegt in diesem langen, alchemistischen Prozess. Der Daseinsgrund der Literatur liegt in der Weltanschauung, die sie anbietet und die sich mit keiner anderen deckt. In der Entschlossenheit, mit der sie sich für die Dauer statt für die Kurzlebigkeit, für das Sein statt für den Schein entscheidet.
Weisbrot führt vor Augen, was für eine Herausforderung das Werk darstellt. Es geht dabei um Antrieb, Entschlossenheit, Beharrlichkeit und ja, auch das, eine Weltanschauung. Darin läge ihrer Vorstellung nach das Ende der Nabelschau des Begehrens. Plötzlich scheint das Werk gar kein Fossil aus dem 19. Jahrhundert mehr zu sein, sondern wird zum Inbegriff der Frage nach der Literatur selbst.
Das Problem, das Weisbrot 1999 aufwirft, erscheint heute in einem anderen Licht. Ganz offensichtlich hatten manche um die Jahrtausendwende genug von den Prophezeiungen des Poststrukturalismus, vor allem insofern sie zu modischen Erscheinungen des literarischen Betriebs und der akademischen Welt geworden waren. Die Rückkehr zum Werk und die neue Wertschätzung für eine engagierte Literatur sorgten dafür, dass man wieder vom Autor sprechen konnte, ohne ihn für tot zu erklären.
Diese Debatten sind abgeklungen, doch das Schreiben geht weiter. Die Mehrzahl der Autoren sieht sich nicht mehr vor eine Entscheidung zwischen Écriture und Werk gestellt. Beides gehört zum Kosmos der Literatur und ist Bedingung der Möglichkeit zu schreiben. Ohne die zuvor leidenschaftlich geführten Debatten wäre man gleichwohl kaum an diesem Punkt angelangt. Sie haben zu einer Umwertung des Werkbegriffs geführt. Das Werk nicht mehr als Dogma einer Kunstideologie, sondern als Projektionsmoment im Schreibprozess. Damit wird es zu einem bedeutenden Faktor im künstlerischen Bewusstsein. Jedoch nicht zum absoluten Zielobjekt des Schaffens. Es zu verfehlen, bedeutet noch nicht gescheitert zu sein. Lissabon, 1.12.1931.
Ich bin die Umgebung einer nicht vorhandenen Ortschaft. Der weitschweifige Kommentar zu einem Buch, das nicht geschrieben worden ist. Ich bin niemand. Niemand. Ich vermag nicht zu fühlen, vermag nicht zu denken, vermag nicht zu wollen.
Ich bin eine Gestalt aus einem noch zu schreibenden Roman, die luftig vorüberweht und sich auflöst, ohne gewesen zu sein. Unter den Träumen desjenigen, der mich nicht zu formulieren verstand.
Das sind die Worte des Hilfsbuchhalters Bernardo Suárez, der im Lissabon der späten 20er und frühen 30er Jahre seinem monotonen Job nachgeht, ohne jemals einen Funken Hoffnung zu sehen, dass sich daran etwas ändern könnte. Suárez ist eine Figur des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa, den er in seinem Buch Der Unruhe zu seinem Alter Ego werden lässt und durch den hindurch er spricht. Das Buch Der Unruhe ist aber gar kein von Pessoa konzipiertes Buch. Es ist eine von einem Herausgeber besorgte Sammlung von Fragmenten. Und doch ist Fernando Pessoa gerade durch dieses Nichtwerk zu einem wichtigen Repräsentanten der literarischen Moderne geworden.
Das Buch Der Unruhe wurde nie abgeschlossen. Es besteht aus zahllosen handschriftlichen oder maschinenschriftlichen Zetteln, die zwischen 1913 und 1934, dem Todesjahr Pessoas, an unterschiedlichen Orten abgelegt worden sind. Sie zusammenzusuchen, zu entziffern und zu einem Buch zu machen, hat 47 Jahre in Anspruch genommen. Erst 1982 konnte das Buch Der Unruhe erscheinen, um sogleich in viele Sprachen übersetzt und zu einem Dokument der literarischen Moderne zu werden.
Nicht nur überträgt Pessoa die Autorschaft dieser Notizen an einen anderen Mann namens Suárez, dieser andere ist sich auch noch seiner Identität vollkommen unsicher.
Ständig fühle ich, dass ich ein anderer war, dass ich als anderer fühlte, dass ich als anderer dachte,
schreibt Suárez. Auch noch das Nichtsein, das Niemandsein wird in diese Drift mit einbezogen. Hier stellt sich ein logisches Problem.
Anders als beim Anderssein kann das Niemandsein nicht behauptet werden, wenn es nicht doch von jemandem behauptet wird. Pessoa verwandelt diese Paradoxie in ein poetisches Bild. Dieser Niemand ist die Umgebung einer nicht vorhandenen Ortschaft und der weitschweifige Kommentar zu einem Buch, das nicht geschrieben worden ist. Und schließlich?
Eine Gestalt aus einem noch zu schreibenden Roman, die luftig vorüberweht und sich auflöst, ohne gewesen zu sein unter den Träumen desjenigen, der mich nicht zu formulieren verstand.
Was gibt's?
Komm mit. Wohin?
In der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher stehen die Träume der Schreibenden. Nie wieder ist ein Text so perfekt wie im Moment seines imaginierten Daseins. Warum aber ihn dann in die Existenz rufen? Warum überhaupt schreiben?
Schreiben, sagt Suárez, ist für mich wie eine Droge, die ich verabscheue und doch einnehme. Wie das Laster, das ich verachte und von dem ich doch nicht loskomme.
Schreiben bedeutet, sich zu verlieren, aber nicht wie der Fluss in der Mündung, sondern wie die Lachen, die die Flut am Strand bildet. Überall bleiben diese Lachen zurück, die niemals zu einem Strom werden und auf nichts Ganzes, auf keinen Fluss mehr schließen lassen. Die Literatur ist die Welt der Träume, die ins Bild treten und sich mitteilen. Doch wird damit das Leben erreicht? Oder ist es, wie Pessoa meint, vielmehr die Umgehung des Lebens unter dem Vorwand der Wünsche.
Wie Diogenes den Alexander habe ich das Leben nur gebeten, es möge mir aus der Sonne gehen. Ich habe Wünsche gehegt, aber der Grund, sie zu hegen, ist mir verweigert worden. Was ich gefunden habe, hätte mehr Wert besessen, wenn ich es in Wirklichkeit gefunden hätte.
Komm an meinen leeren Schreibtisch voll von meinen Träumen. Werke, die nicht werden, von Christian Scherf. Mit Annabel Leib und Chris Pichler. Ton und Technik, Norbert Vossen und John Krohl. Regie, Maidun Bader. Redaktion, Michael Lissek. Produktion, Südwestrundfunk 2017.